zusammen.
Ich hoffe, ihr seid alle gut gespeist. Nicht zu leer und nicht zu voll. Und habt wieder neue Kräfte, um das Dhamma zu absorbieren bzw. zu praktizieren. Es ist ja die Fragenstunde. Am besten gleich an, dann haben wir nachher noch Zeit zu meditieren. Welche sind die anderen edlen Iddhis? Aha. Also ich habe die eigentlich... ich hab angekündigt, dass es 5 gibt. Ne? Und 3 davon habe ich erwähnt. Im Ansehnlichen das Unansehnliche, im Unansehnlichen das Ansehnliche. Und beides... beides nicht in Betracht ziehen, den Geist gleichmütig und achtsam und wissensklar zu machen. Das waren die 3, die wir kennengelernt haben. Und es gibt noch 2 dazwischen. Das ist sowohl im Ansehnlichen als auch im Unansehnlichen das Ansehnliche zu sehen und sowohl im Ansehnlichen als auch im Unansehnlichen das Unansehnliche zu sehen. Also das ist diese schöne alte indische Logik auch, ne? Wo immer, wir erkennen immer so ja, nein und dann ist es schon fertig und da ist es immer noch ein bisschen elaborierter. Aber vielleicht trotzdem interessant, das auch nochmal zu bedenken, ne? Weil dann ja quasi auch eine generelle Einstellung daraus werden kann. Man sagt, egal ob ein Objekt normalerweise von mir als ansehnlich oder unansehnlich interpretiert werden würde, mein Geist kann in jedem auch den Aspekt sehen und in allem auch den Aspekt. Und darum sind das ja auch Iddhis oder Geisteskräfte, wenn man damit eben Sachen machen kann, die ein normaler Mensch vielleicht so nicht kann. Solange die Sinneseindrücke in meinem Körperrahmen dahin plätschern, ist alles gut. Teilweise, vor allem wenn ich mit einem Schmerz, zum Beispiel im Knie, beschäftigt bin, meldet sich vieles dazu. Die Nase juckt, die Hand kribbelt, die Hüfte sticht, überall zwickt es. Ich habe versucht, beim Knie zu bleiben, beobachte dort die Veränderungen, stelle dann fest, dass einige Gefühle weg, andere dazugekommen sind. Oder ich beobachte mal hier, mal dort ein bisschen. Bei beiden Varianten kommt sehr bald die Emotion, nervt mich hinzu, weil es mich überfordert. Wenn mir das alles zu bunt wird, gehe ich strikt auf den Atem, bis sich alles beruhigt hat und übe weiter. Damit bin ich ausgestiegen und habe alles ignoriert. Ich belasse das bunte Treiben in meinem Körper insgesamt und versuche es mit Metta und Karma zu betrachten, weil es eben ist, wie es ist. Dann habe ich keine sehr genauen Beobachtungen. Welche Vorgehensweise schlägst du vor? Es kommt darauf an, welche Übung man gerade macht. Klingt so, als ob die Person da meint, was soll man machen, während man die Achtsamkeit, die Vipassana, die Weisheitsmethode übt. Und da wäre eine Möglichkeit, die hier nicht aufgezählt ist, die geistige Beschäftigung mit dem Schmerz, mit dem Körpergefühl als solches zu erkennen und zu notieren. Das eben auch immer wieder zu machen, solange das eben sich zeigt. So. Die Emotion nervt mich. ist ja etwas, worauf man nicht unbedingt einsteigen muss. Ne? Etwas, was man als ein geistiges Erleben auch einfach mal so lassen kann. Und wenn es zu stark wird, was waren dann die Ausgerichtetheit? Strikt auf den Atem, wie sich alles beruhigt hat. Versuche es mit Metta und Karuna zu betrachten. Ja, das wäre jetzt in unserem im Kontext dieser Meditationsperiode wahrscheinlich am sinnvollsten als Notlösung, wenn der Geist nicht genügend Gleichmut aus der Vipassana-Methode beziehen kann. Aber auf der anderen Seite kann es auch sinnvoll sein. Gerade es klingt so, als ob, ne, so beim Knie fängt es an und dann kommt die Nase und die Hände und so weiter dazu. Also das ist jetzt nicht wirklich etwas, was von einer Überlastung des Körpers her zu rühren scheint. Ne? Wenn man jetzt 3 Stunden sitzen würde und das Knie schmerzt, dann wäre das vielleicht ein anderes Thema. Aber es scheint eher so zu sein, dass der Körper, dass der Geist dann eben sich da anfängt, da so hinein zu steigern. Und da wäre es dann schon sinnvoll, einfach auch den Geist zurückzuholen und zu sagen, das ist jetzt nur ein geistiges Erleben und fertig. Und das Zielsetzung der Vipassana-Methode ist es nicht, in einem schönen Zustand zu verweilen, sondern das, was passiert, wirklich mit Klarheit zu sehen. Die Beobachtung vom Entstehen angewendet während des Essens bzw. beim zum Mund führen der Nahrung hat heute dazu geführt, dass der Teller unaufgegessen in die Küche gewandert ist. Also es ist prinzipiell zu empfehlen, den Teller nicht mitzuessen. Wahrscheinlich ist gemeint, dass der auf dem Teller war, unaufgegessen geblieben ist. Und ich weiß jetzt nicht genau warum, vielleicht weil das so eine so beeindruckende Erfahrung war, dass die Person das Essen nicht weiterführen konnte, wollte oder dass es dann so lange gedauert hat. Ich kann es jetzt nicht genau nachvollziehen, aber ich nehme mal an, dass es was mit der herausfordernden Qualität dieser Übung zu tun hat, wenn man das ständige Entstehen oder ständige Entstehen sieht und dadurch vielleicht dann auch die gewohnten Ich-Strukturen oder Daseinsrollen ins Wanken geraten, dass dann der Person vielleicht das Essen gar nicht mehr so geschmeckt hat. Weil nämlich hier als Punkt 2 steht noch: Könntest du uns heute als gute Nacht, Kupferl, eine gute Meditation geben? Ja, das kommt davon, dass diese zweite Nachfrage hat vielleicht mit der ersten auch was zu tun. Und das wollte ich sowieso machen heute, weil wir haben noch gar nicht so eine ausführliche Metta-Meditation gemacht. Insofern passt das ganz gut. Und also falls der Punkt Einfluss mit der Herausforderung des ständigen Entstehens zu tun hat, dann kann ich eigentlich nur sagen, da hat jemand auch wirklich eben genau hingeschaut und genau gesehen. Und es ist eben so, dass einem da schon ein bisschen Respekt kommen kann, wenn man sieht, dass das, wofür man sich so gerne so lange gehalten hat, eigentlich nur ein ständiges Entstehen, eine Abfolge eines Sinneseindrucks nach dem anderen ist. So eine gewisse Ernüchterung ist ja da auch durchaus im Sinne der Übung. Hierbei natürlich nicht dazu führen sollte, langfristig, dass man die Bedürfnisse des Körpers vernachlässigt. Was war die zweite innere Kraft? Ich habe sie akustisch nicht verstanden. Bezieht sich das jetzt auch auf diese edlen Kräfte, nehme ich an? Hat,
Was
war.
waren diese Idis? Ich dachte, es gäbe nur zwei.
Nein, da gibt es fünf.
Fünf.
Und die haben wir jetzt gerade nochmal durchgemacht. Ne? Was hältst du davon, den ewigen Entstehungsprozess durch die ersten Jhanas etwas zu entschleunigen? Ja, das kann man machen. Es könnte hilfreich sein, sozusagen in eine Methode anzuwenden, wo wir das, was wir im Entstehen und im Vergehen betrachten, immer mehr verfeinern. Wenn wir uns das so vorstellen. Man hätte jetzt irgendwie einen riesigen, dicken Baumstamm und den möchte man durchschneiden. Dann ist das eine mühsame Arbeit. Wenn man jetzt einen bisschen dünneren Baumstamm hätte, dann wäre die Arbeit schon nicht mehr so schwierig. Und je dünner das ist, was man durchschneiden möchte, desto einfacher wäre das dann. Also es ist durchaus eine Möglichkeit, vom Prinzip her dieselbe Übung mit dem Sehen des Entstehens. Und dann, was wir auch noch erleben werden, dem Sehen des Vergehens, wenn wir das auf das Jhana-Erlebnis anwenden, ne? Dann ist sozusagen das, was da durchgeschnitten werden soll, schon befreit von dieser Ebene der Sinnesverstrickung. Insofern ist das durchaus eine Möglichkeit. Auch übrigens mit den Metta- und Karuna-Zuständen, die uns ja hier auch, die auch Teil unserer Übung sind, wenn die während der Vipassana-Methode auftauchen, dann dürfte die Rüge auch als ein geistiges Erleben benennen. Also ihr müsst euch dann nicht irgendwie diesen Zuständen gegenüber verpflichtet fühlen oder Gefühl haben, wir müssen das irgendwie anders behandeln, sonst machen wir da was kaputt oder so. Ein Metta, ein Karuna-Zustand, der wirklich dem Dhamma gemäß ist, dem schadet das auch nichts, wenn er als unbeständig betrachtet wird. Oder anders, so könnte man auch vielleicht einen kleinen Test machen mit dem Metta und dem Karuna, das man hat. Wenn man sich das anschaut und sieht, es ist unbeständig und dann kommen gleich die größten Widerstände und empörten sagt man, wisst schon, dann Abneigung, ja, oder Einsprüche, so, das wollte ich sagen, dass dann die innere Stimme sagt, nein, nein, lass das in Ruhe, so weit geht das Vipassana jetzt nicht, das gehört mir, das habe ich jetzt gerade frisch entdeckt, das gebe ich jetzt nicht her. Und dann ruhig rein damit in den Vipassana-Mixer und das schadet nichts. Ne? Also das ist auch im Sinne von wahrem Metta und wahre Mitgefühl, dass es wirklichkeitsgemäß ist. möchte gerne dieses. Möchte gerne dieses begreifende Erleben am Beispiel Hören darlegen, ob ich dieses Thema richtig verstanden, kapiert habe. Klangschale einmal angeschlagen, entsteht ein Ton aus dem Nichts, er bleibt eine Weile und verklingt im Nichts. Dass dies überhaupt möglich ist, braucht es die Elemente. Aus der Erde stammt das Erz, die Produktion reicht vom Schmelzen bis zur Ausformung. Daran beteiligt Menschen unter oft unmenschlichen Produktionsbedingungen. Kinderarbeit bis zur Ausbeutung, Mutter Erde wird geschändet. Insgesamt ein unheilsamer Aspekt, unheilsames, unangenehmes Gefühl. Die Betrachtung kann auch anders sein. Unter dem Aspekt der Musikalität, des Kunsthandwerks, also die Musikalität wäre Hören, das andere wäre die Form sehen, des medizinischen, therapeutischen Heilung durch den Klang, auch das Hören, unter dem haptischen Aspekt fühlen und vieles mehr. Insgesamt ein heilsamer Aspekt, ein angenehmes Gefühl. Aus Erleben, in Klammer Sinneskontakt, wird Körpergefühl. Der Geist entscheidet, ob an- oder unangenehm. So ergibt sich aus dem Klangerlebnis ein weites Spektrum. Idee. Vor. Ja, zu lesen, von uns Ideen über, Idee über, zum Beispiel Idee über Herstellung, Handel, Anwendung, Auswirkung, das zu einem Ganzen verbunden immer etwas Eigenständiges ergibt. Es ist sowieso phänomenal, welch viel irgendwas Verbindung mit einem einzigen Klang einhergeht. Es ergeben sich Sichtweisen. Ja, also der Geist kann aus einem Sinneseindruck eben ganz viele verschiedene Dinge machen, ganz viele verschiedene Assoziationen können entstehen. Und was wir in unserer Praxis ja jetzt versucht haben, ist diese ganzen Assoziationen zu ersetzen durch die einfachst mögliche Zuschreibung. Dass wir sagen, das ist ein Hören und wir belassen es dabei. Und wenn der Geist trotzdem anfängt zu interpretieren, was das jetzt war, dann versuchen wir das als ein geistiges Erleben wieder sozusagen ruhig zu stellen. Und wenn dem Geist dann noch eine Geschichte einfällt, dann versuchen wir das wieder als ein geistiges Erleben. Sozusagen stehen, im Raum stehen zu lassen. Wenn Gefühle dadurch entstehen, dann machen wir das mit den Gefühlen. So, also die Idee ist immer, der Chanchar hat da mal ein schönes Gleichnis gegeben. Oder was? Jemand anders, ich weiß es nicht. Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so einen Empfang, wo ihr Gäste empfangt und steht an der Eingangstür und begrüßt die ganzen Gäste. Und da kommt jemand und sagt, ja, hallo, schön, dass du gekommen bist, und dann gehen die da irgendwo hinein. Und dann kommt schon der Nächste, und dann kommt schon der Nächste, und dann kommt schon der Nächste. Und wenn man jetzt bei einem Gast anfängt, sich zu unterhalten, wie geht's dir und was ist passiert und bla bla, und dann bildet sich da irgendwie ein Chaos an der Eingangstür. Weil die Leute, die da die nicht durchkommen, dann entsteht da eben ein Gewusel. Und so versuchen wir in der Achtsamkeitspraxis eben die Eindrücke, die kommen, wirklich nur ganz kurz zu behandeln und dann durchzulassen, damit wir wieder voll aufmerksam bereit sind für den nächsten Eindruck. Oder ein schönes Gleichnis gibt es auch vom Buddha mit dem Elefanten. Der Buddha vergleicht sich selbst mit einem Elefanten. Und ein Merkmal des Elefanten ist, dass wenn ein Elefant angegriffen wird von einem Löwen zum Beispiel, dann lässt er den Löwen nie sich von der Seite ihm nähern, sondern dreht ihm immer direkt frontal die Stirne zu, den Kopf zu. Also wenn der Löwe von der Seite kommen will, dann dreht der Elefant den ganzen Körper und schaut ihn so an. Und dann hat er keine Chance. Und wenn das Löwe es dann von da versucht, dann dreht er den ganzen Körper darüber und nicht nur den Kopf, ne? Sonst würde er ihm ja eine Angriffsfläche bieten. Und diese jetzt Halsstarrigkeit im positiven Sinn ist auch ein bisschen die Funktion dieser Klarblick-Methode und der Weisheit, die währenddessen entsteht und die Methode ja dann wieder mitprägt und beeinflusst. Das heißt, wir lassen uns von keinem Sinneseindruck von der Seite erwischen, sondern drehen immer jedem Sinneseindruck voll unsere Aufmerksamkeit zu sagen, du bist ein Sehen und dann, aha, und du bist ein Hören und nicht so, wie, was war da gerade noch und was kommt da und dann kommt das schon von der Seite und hat schon einen Eingang gefunden und dann ist die Maschine schon, die Höllenmaschine schon losgebrochen und fängt an irgendwas zu produzieren, was uns dann mitreißt. Okay? Eine Mini-Pause.